Moin, heute eine neue Folge Gedanken des Tages. Ich habe mich gestern gefragt, was passiert eigentlich so bei Xbox, Sony, PC und Co. Da ist gerade vieles im Wandel, ziemlich spontan. Und da dachte ich, ich hole mir mal jemanden hier rein, der sich damit ein bisschen auskennt. Und das ist der Domme vom Big End Club Podcast. Grüß dich.
Ja, danke, mein Lieber. Grüße dich. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. War tatsächlich sehr spontan. Ich glaube, wir haben vorgestern haben wir uns mal ein bisschen ausgetauscht über Instagram. So ja, hier die aktuellen Entwicklungen mit den Konsolen, mit den Exklusivtiteln. Ist schon recht interessant. Wollen wir da nicht mal drüber quatschen? Ich habe gesagt, ja, lass machen. Und hier sind wir heute.
Sehr gut. Ja, die Gedanken des Tages ist ja so unser kleines neues Format, wenn einer von uns irgendwie so eine Idee hat oder halt einen Gedanken, über den er mal irgendwie sprechen möchte, was gerade so aktuell passiert, dann machen wir das einfach mal. Und ich habe dann der Post, den ich gesehen habe, der mich beschäftigt hat, war Ghost of Yotei, ja auch eins meiner liebsten Spiele aus dem letzten Jahr, kommt nicht auf den PC.
Mhm.
Und da ich so, hey, warum? Und Sony hat gesagt, ja, wir machen jetzt hauptsächlich wieder Exklusivtitel und gehen ja quasi ein bisschen den Nintendo-Weg jetzt wieder mehr, die ja durch Exklusivtitel eigentlich nur existieren, sagen wir mal. Was ist da los? Und du bist ja wirklich voll auch in diesem, wo ich keine Ahnung habe oder nur wenig, ist das Xbox-Thema. Wo geht Xbox hin? Und das ist, glaube ich, auch mit ein ganz großer Punkt. Steam Machine, neue Xbox, neue PlayStation-Generation und der PC so als neutrale Position dazwischen.
Mhm. Ja, die Karten werden neu gemischt, kann man sagen. Und das finde ich total spannend, weil wir so eine Situation schon lange nicht mehr hatten. Wir hatten eigentlich immer Microsoft und Sony so als direkte Konkurrenten. Nintendo gab es auch noch, aber die haben eher ein anderes Publikum angesprochen. Und die PC-Meute ist sowieso nochmal was komplett anderes, eine ganz andere Welt. Und jetzt wird das alles so ein bisschen vermischt. Und ich würde auch sagen, der Konkurrenzkampf verschiebt sich ein bisschen. Da gibt es auf jeden Fall viel, was wir heute aufbrechen können gemeinsam. Und ja, du hast auch gerade Sony angesprochen. Wenn du möchtest, können wir da direkt mal einsteigen, weil da müssten wir ja, um das zu verstehen, tatsächlich ein bisschen in die Vergangenheit blicken.
Ja, mach doch mal. Also ich weiß gar nicht, wie viel müssen wir in die Vergangenheit? Also ich finde, es ist vor allem jetzt ein ganz aktuelles Thema, ne? Das, du bist ja in allem Thema so ein bisschen drin. Ne? Dich nennen sie nicht umsonst den Bibliothekar der Videospiele.
Den Namen habe ich mir nicht selbst gegeben.
Ja, aber wahrscheinlich hast du ihn zu Recht, weil du dich ja wirklich in alle Themen da so echt reinfuchst. Grundsätzlich war es ja, um die Leute mal abzuholen, eigentlich fast jeder Sony-Exklusivtitel, sei es die Horizon-Serie, Last of Us, oder ist Last of Us auch ein PC? Ich glaube schon, oder?
Ja, 1 und 2 gibt es beide auf dem PC.
Ghost of Tsushima und die kamen ein Jahr oder so, kommen die auf den PC. Mit tollen neuen Features, Unlocked Framerate und was der PC so alles mit sich bringt. Das heißt, du brauchst trotzdem irgendwie eine PlayStation, um das Spiel exklusiv spielen zu können, für oft weit über ein Jahr. Und dann irgendwann kam der PC. Mhm. Und das soll jetzt wieder gecancelt werden, weil...
Aber auch das war ja nicht immer so. Deswegen habe ich gemeint, wir müssen ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Und ich würde mal sagen, so ungefähr Anfang der PS4-Generation, also so 2013, 2014. Zu diesem Zeitpunkt war alles, was von den Sony-Studios kam, tatsächlich auch PlayStation-exklusiv. So kannte man das damals. Microsoft-Spiele sind auf der Xbox erschienen, Sony-Spiele auf der PlayStation, Nintendo-Spiele auf Nintendo-Plattformen, das ist sowieso gesetzt. Das hat sich dann irgendwann aber geändert. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Führungswechsel zu tun. Ja, wir hatten ja damals Andrew House, der sozusagen die PS4 gelauncht hat und der ist halt einfach sehr diesen klassischen Konsolenweg gefahren und dann irgendwann so um 2017, 2018 konnte man sehen, dass Sony sich da so ein bisschen öffnet dem PC gegenüber. Auf der Xbox vorerst nicht, aber die Spiele sind erstmal auf dem PC erschienen. Oft dann halt mit einem Jahr Verzögerung oder so. Aber das war ja was vollkommen Neues. Das kannte man in der PS3-Generation beispielsweise nicht, dass die Spiele eben auch für den PC erscheinen. Und wenn man sich so Gedanken macht, ja, das macht natürlich Sinn. Warum? Weil AAA-Spieleentwicklung immer teurer wird. Wir sprechen hier oft von 150, 200 Millionen Dollar Produktionskosten, Marketing noch nicht mal mit dazugerechnet. Und da braucht man natürlich so viele Verkäufe wie möglich. Und wie macht man das? Indem man sich öffnet für andere Plattformen. Natürlich sinkt man dadurch dann auch die Attraktivität der eigenen Plattform. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber bei Sony hat man sich damals wahrscheinlich gedacht, okay, wenn wir das Ding ein Jahr später für einen PC rausbringen, dann ist es jetzt nicht so, dass wir den Wert unserer Konsole schmälern, aber wir können noch ein paar Verkäufe auf dem PC mitnehmen. Und dieses Problem mit den steigenden Produktionskosten ist ja nach wie vor da. Im Gegenteil, es wird sogar immer heftiger. Von daher ist es irgendwie auch nachvollziehbar. Siehe GTA 6. Es ist nachvollziehbar, dass man bei Sony sagt, okay, wir wollen die Verkäufe auf dem PC mitnehmen. Mittlerweile tatsächlich einige Spiele auch auf der Xbox, gerade eben solche Service-Games, Online-Spiele wie Helldivers 2, macht absolut Sinn, hier eine möglichst große Community mit einzubinden. Ja, und jetzt auf einmal machen sie es nicht mehr, wo man sich erstmal fragt, ja, warum? Ja, weil die steigenden Produktionskosten werden jetzt ja auch nicht weniger. Also ist ja nicht so, dass Sony jetzt auf einmal nicht mehr auf die Verkäufe angewiesen ist. Es muss also andere Gründe geben. Und ich würde jetzt einfach mal die gewagte These in den Raum werfen, dass das mit der Steam Machine und der kommenden Xbox zusammenhängt. Weil die Steam Machine und die kommende Xbox quasi PCs fürs Wohnzimmer sind. Im Kern PCs, aber eben mit einem Konsolen-Interface. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass Sony-Games wie beispielsweise God of War oder Ghost of Tsushima dann auf der kommenden Xbox und der Steam Machine laufen werden. Ich glaube einfach, dass das den Verantwortlichen bei Sony ein großes Dorn im Auge war, so dass man jetzt die Reißleine gezogen hat.
Ist ja irgendwie auch logisch jetzt. Was mich aber nur wundert, wir haben ja vor ein paar Monaten, ging ja überall durchs Netz, Xbox öffnet sich, Sony öffnet sich, Square Enix öffnet sich, das Ende der Exklusivtitel, wir brauchen die Reichweite von allen, Spiele kommen überall hin. Ich habe mir noch schon gedacht, oh, endlich dieser blöde Konsolenkrieg, auch so ein bisschen offiziell vorbei, weil die Entwickler sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Wir wollen Spiele machen, wir wollen sie allen zur Verfügung machen, wir verdienen mehr durch Software als durch Hardware.
Ja.
Und go for it. Dann kam die Steam Machine, wo man sagt, oh, ja, interessant. PC fürs Wohnzimmer fand ich immer schon geil. Die Xbox, da kannst du gleich mal mehr erzählen, soll ja, glaube ich, auch dahin gehen, dass sie das wird.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir da mittlerweile mal finale Infos haben. Und jetzt geht Sony zurück. Was natürlich irgendwie, glaube ich, vielleicht zum eigenen Schutz ist, aber glaubst du da dran? Oder ist das jetzt einfach nur, das ist so ein bisschen so ein Machtspiel. Solange die Xbox, die Steam Machine, wann kommt sie, wie kommt sie? Die neue Xbox, wann kommt sie, wie kommt sie? Die PlayStation 6, wann und wie, wissen wir auch alles nicht. Das bis dahin immer so, wir lassen uns nicht in die Karten schauen, wir kündigen jetzt mal was an, ziehen das dann wieder zurück und um, weiß ich nicht, die Karten nicht offen auf den Tisch zu legen, weil es ist halt immer noch ein fucking Business, Gaming. Wo sind wir Consumer da?
Na, ich denke, Sony wird das durchziehen jetzt vorerst so lang, bis es halt finanziell nicht mehr geht, bis man vielleicht wieder an den Punkt kommt, wo man auf die Verkäufe angewiesen ist. Grundsätzlich finde ich, hast du ja gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass sich eigentlich die ganze Branche mittlerweile öffnet und dass man zumindest ein Stück weit sagen kann, Exklusivität ist so ein Modell aus der Vergangenheit. Und für einen Publisher wie beispielsweise Square Enix macht es ja absolut Sinn, für so viele Plattformen wie möglich zu veröffentlichen, weil mehr potenzielle Käufer heißt mehr Umsatz. Ja, das kann jeder nachvollziehen. Das höchste der Gefühle sind dann für einen Publisher irgendwelche Exklusivdeals, dass hier Konsolenhersteller XY, meinetwegen Sony, sagt, hier habt ihr eine bestimmte Menge an Kohle, dafür erscheint euer Spiel exklusiv oder zeitexklusiv auf unserer Plattform. Aber diese Deals, glaube ich, lohnen sich in der Regel für die meisten Hersteller nicht. Ebenfalls ein recht bekanntes Beispiel damals, ich glaube 2015 war es, Rise of the Tomb Raider war ein Jahr lang exklusiv auf der Xbox. Da hat Microsoft auch an Square Enix irgendeine Unsumme an Geld gezahlt. Und da weiß man mittlerweile, dass das für Square Enix kein wirklich lohnenswertes Geschäft war. Also als Publisher macht es absolut Sinn, für so viele Plattformen wie möglich zu veröffentlichen. Als Konsolenhersteller bist du halt aber in einer etwas anderen Lage, weil du auf der einen Seite natürlich natürlich so viel verkaufen möchtest, wie du kannst. Von daher, wenn wir aus der Perspektive draufschauen, macht es Sinn, die Exklusivität zu lösen und sich zu öffnen. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch die Frage stellen, was macht eine Konsole überhaupt interessant? Also was sorgt dafür, dass ein Kunde sich für die eine und nicht die andere Konsole entscheidet? Natürlich, Technik spielt da eine Rolle. Ja. Das Ökosystem, das Betriebssystem, keine Frage. Aber ich würde mal behaupten, der ausschlaggebende Punkt sind Exklusivtitel. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, warum hat man sich eine Xbox gekauft? Wegen Halo, wegen Gears of War, wegen Forza. Ist einfach so. Und das ist mittlerweile einfach eine ganz, ganz, ganz andere Situation.
Ich bin ja neu auf dem, verhältnismäßig neu wieder auf dem Konsolenmarkt, ne? Sei es 2018 mit der Switch und dann, wann kam die PS5 raus? Ich glaube 2022 oder 2023 habe ich sie mir dann gekauft, weil sie ja nicht verfügbar war. Und dann mit der Pro jetzt, aber ich bin ja neu in dem PlayStation. Oder nach 15 Jahren PC-only. Ein Grund für die PS5 ist für mich der DualSense-Controller. Den will ich nicht mehr missen, egal welcher andere. Es kommt einfach nichts an dieses Gerät ran. Wenn du in Ghost of Yote spielst, diese eigenen Titel, wo wirklich die Funktionen dieses Controllers ausgereizt werden in, ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Arten der Vibration du hast, wenn du mit diesem Pferd irgendwo lang reitest. Geil. Das vermisse ich jetzt auch am PC, diese Immersion, dass meine Peripherie irgendwie mit dem Spiel interagiert. Aber ich würde mal ganz zurückgehen. Was waren denn mit Zeiten von Super Nintendo und also Nintendo und Sega damals? Die Spiele kamen einfach auf beiden Konsolen raus. Aber du hast trotzdem entweder hast du einen Mega Drive oder du hast einen Super Nintendo?
Ja, die meisten Spiele waren Multiplattform. Es waren oft aber unterschiedliche Versionen, weil damals die Technologie einfach so unterschiedlich ist. Wenn wir jetzt mal die PS5 mit der Xbox Series X vergleichen, das sind quasi die gleichen Maschinen mit marginalen Unterschieden. Aber damals der Mega Drive und der Super Nintendo waren von der Technologie zwei völlig verschiedene Kaliber. Dementsprechend waren Portierungen damals halt auch viel interessanter, weil es da eben große Unterschiede gab. Ich glaube aber auch, dass es damals, ehrlich gesagt, so eine Art Glaubenskrieg irgendwie war. Also das war schon ein Statement, wenn man sich für eine der beiden Konsolen entschieden hat. Ist heutzutage teilweise auch noch so. Ich muss dazu sagen, ich finde diesen Konsolenkrieg und Fanboys ganz, 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 ganz arg anstrengend. Ich finde das sehr kindisch. Aber es ist schon so ein Ding aus Überzeugung. So einfach das Image, was vielleicht eine Konsole auch hat. Sega hatte ja damals eher dieses erwachsene Image. Nintendo eher für die kleinen Kinder. Das hat man im Marketing ja auch ganz gut aufgegriffen. Auch Sony übrigens später mit ihren Werbespots, die haben sich auch als die coolen Neuen dargestellt. Aber natürlich, es ist nicht nur die Technologie, es ist auch alles drumherum.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen jetzt in die Zukunft schauen, was da so passieren könnte und gerade mal uns als Consumer so ein bisschen da reinpacken. Mir ist es persönlich scheißegal, was passiert. Weil, ich sag mal, ich habe einen PC hier stehen und ich habe eine PS5 da stehen. Wenn die PS6 rauskommt, habe ich eine PS6 da stehen. So, und wahrscheinlich wird auch noch die Switch 2 irgendwann wieder bei mir einziehen. Also egal, welches Spiel irgendwie und wo rauskommt, ich werde es spielen können. So, und dann ist es mir auch egal, wenn das nicht auf der PS5 rauskommt, dann spiele ich es am PC, wenn ich es wirklich spielen will. So, gut ist, was, also deswegen frage ich mich auch, wer ist denn, so die Steam Machine klingt super geil für Leute, die keinen PC haben, die den dann ins Wohnzimmer packen. Die Steam Machine konkurriert auch für mich gar nicht gegen die PS5 oder PS6, sondern so voll gegen die Xbox.
Ja, kann ich auch gleich noch was dazu sagen.
Ja, sag mal, was meinst du, wo sehen wir, wo es für die Consumer hingeht und auch für vielleicht für welche, die sagen, ich bin halt entweder da oder da unterwegs. Was macht man in Zukunft? Ja. Was kauft man sich in der nächsten Generation? Ja.
Also ich habe auch alle Plattformen und ich werde auch zukünftig alle Plattformen haben. Von daher könnten mir Exklusivtitel theoretisch auch egal sein. Ist es aber nicht. Mir ist es tatsächlich wichtig, dass alle Hersteller erfolgreich sind, weil Konkurrenz einfach total wichtig ist. Wenn wir da am Ende dann irgendwie nur noch Sony haben, weil es Xbox als Konkurrenz nicht mehr gibt und Nintendo eine andere Zielgruppe anspricht, das finde ich, wäre das denkbar schlechteste Szenario. Deswegen hoffe ich einfach, dass alle Konsolen auf ihre Art und Weise ihr Publikum finden, erfolgreich sind. Das mal zum einen. Und zum anderen, worauf bist du gerade nochmal hinaus?
Allgemein quatschen, wo geht's hin für den Consumer?
Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, es ist mir der Gedanke aber entflohen. Mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Da kann es gerne nochmal übernehmen.
Wirst du dir eine Steam Machine kaufen?
Nein. Aus folgendem Grund. Ich finde das Gerät von der Idee total interessant. Aber ich habe halt einen PC hier und ich habe den für mich so konfiguriert, dass ich ihn gemütlich am Fernseher nutzen kann. Also der Hardcore-PC-Spieler wird hier jetzt wahrscheinlich mit den Augen rumpfen und das überhaupt nicht verstehen können. Aber wenn ich PC-Spiele spiele, dann mache ich das auf der Couch an meinem Fernseher mit Controller. Und ich habe das für mich so konfiguriert mit so einer UI, dass ich das im Prinzip wie so eine Konsolen-Datenbank auswählen kann. Also es fühlt sich für mich sehr konsolig an. So ein bisschen wie der Steam Big Picture Mode, aber ich habe da eine Third-Party-Software, die das ein bisschen besser macht. Die Steam Machine macht im Grunde genau das.
Du hast dir die nachgebaut quasi.
Ich habe mir die Steam Machine nachgebaut.
Du hast jetzt schon eine Steam Machine.
Genau. Also für mich gibt es keine Notwendigkeit. Es macht aber durchaus Sinn, weil eben nicht jeder so verrückt ist wie ich und da unendlich viele Stunden Arbeit reinstecken möchte. Weil da sind schon sehr, sehr, sehr viele Stunden Arbeit reingeflossen. Mein PC so herzurichten, so zu konfigurieren, dass ich ihn eben so nutzen kann. Und für Otto Normal Gamer, die das halt nicht möchten, sondern so eine Out-of-the-Box-Konsolenerfahrung möchten. Für die ist die Steam Machine super und von daher glaube ich, kann die Steam Machine auch garantiert eine Zielgruppe ansprechen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Vor ein paar Jahren hätte ich dieses Produkt total gefeiert. Also damals, wo ich halt noch keinen eigenen PC hatte. Aber vom Konzept her ist das wirklich genial. Und man sieht ja auch am Steam Deck, dass sowas funktionieren kann, weil das Steam Deck ist ja keine Konsole, wie beispielsweise die Switch, sondern ein tragbarer PC. Und wenn das auf der Steam Machine ähnlich funktioniert wie auf dem Steam Deck, dann glaube ich schon, dass das Ding Erfolg haben kann.
Ja, es gibt ja auch viele, die an, ich sag mal, ich habe da keinen Namen für, aber ich nenne es jetzt einfach mal die PC-Setup-Konsolen-Leute, die einen PC-Monitor haben, einen Schreibtisch, ihren Gaming-Stuhl und da steht die PS5 daneben.
Ja.
Wo ich sage, oh krass, das ist ein PC-Setup und du hast da einfach deine Konsole dran stehen. Weil Konsole ist großer Bildschirm, lümmelige Couch, Controller in der Hand, mich dahin flätzen und einfach auch mit meiner großen Anlage hier auf der Couch in diesem großen Wohnzimmer gemütlichen Setting halt einfach zocken. Was der PC halt eben nicht bietet. Das ist für mich der größte Nachteil mittlerweile an dem PC. Und dann kombinieren Leute das, wo sie sagen, ich habe einfach kein PC, ich habe eine Konsole stehen.
Ja.
Und das ist doch dann quasi die Steam Machine, die ist ja nur so ein kleiner Klotz. Ich glaube, die kannst du theoretisch einfach abknöpfen von der Monitor weg und dann stellst du die rüber an den PC, den Fernseher und hast einfach, also du kannst mit dieser Steam Machine, das könnte schon so eine für viele so eine Hauptkonsole werden. Ich zocke auf der Steam Machine mit Controller, mit Maus und Tastatur, scheißegal, vielleicht habe ich noch ein Steam Deck, die sind gekoppelt, ich kann überall zocken, ich bin fertig mit Gaming.
Ja, und wenn das funktioniert wie eine Konsole, dann glaube ich wirklich, dass das erfolgreich werden kann. Weil das große Problem an PC-Gaming bis heute ist halt, du kannst es so komfortabel wie möglich dir einrichten, aber irgendwann kommst du halt immer an den Punkt, wo du irgendwie durch Windows durch musst. Und wenn's Valve bzw. Microsoft jetzt mit ihren neuen Geräten schaffen, diesen einen Punkt zu eliminieren, dass man eben alles rauswerfen kann, was mit Windows oder halt Linux, PC zu tun hat, wenn man das alles rauswerfen kann und im Grunde eine Konsolenerfahrung hat. Aber optional, wenn man möchte, eben trotzdem noch auf die PC-Features zugreifen kann. Wenn sie das wirklich gut hinbekommen, dann sehe ich da wirklich eine spannende Zukunft. Und mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Thema Konkurrenzkampf. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass in der nächsten Generation Xbox wieder eher, oder was heißt wieder, dass Xbox eher mit Valve konkurrieren wird, nicht mit Sony. Ja, dass hier Steam Machine und die nächste Xbox in direkter Konkurrenz stehen und Sony wieder eher mit Nintendo, weil die halt beide eine klassische Konsole haben, was die anderen nicht anbieten. Und das ist total interessant, weil halt immer Xbox und PlayStation so die Erzfeinde waren. Und ich glaube wirklich, dass ich das so ein bisschen verschieben könnte in der kommenden Generation. Und das finde ich spannend, weil wir endlich mal wieder was Neues haben. Und wir sind jetzt einfach an einem Punkt, wo wir ein Gespräch wie dieses hier führen können. Das wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen. Wir überlegen jetzt, was machen die Hersteller? Wer konkurriert mit wem? Das war eigentlich die letzten 15, 20 Jahre immer gesetzt. Und jetzt werden die Karten komplett neu gemischt und das finde ich spannend.
Sehr, sehr gut gesagt. Ich finde auch, es passiert nochmal was Neues. Ich philosophiere mal einfach. Ich glaube, Nintendo bleibt Nintendo. Das ist auch das Coole jetzt an Leuten, die hauptsächlich auf Nintendo unterwegs sind. Die sagen, I don't care. Nintendo bleibt Nintendo. Stand jetzt, gut, da passiert auch ein bisschen was, aber die sind in ihrem Ökosystem zu Hause, die konkurrieren indirekt höchstens mit jemandem und die haben ihr Ding und die müssen sich über diesen ganzen Scheiß keine Gedanken machen. Mhm. Und dann hast du Nintendo, diese Familienexklusivkonsole, du hast PlayStation für die coolen Leute, so gefühlt nur, oder wie so Marketing für das erwachsene Publikum. Mhm. Und dann hast du die PC-Sachen, die Games as a Service, digitale Spiele, immer und überall, alles verfügbar mit halt Game Pass, Steam und Co. Kann spannend werden. Also die Karten werden, glaube ich, ziemlich neu gemischt. Vor allem, wie funktioniert's? Glaubst du, dass Xbox das der richtige Weg ist, den Konsolenmarkt zu verlassen und jetzt dahin zu gehen?
Ja, die Frage ist halt, wenn sie das nicht gemacht hätten, was wäre die Alternative gewesen? Weil Xbox einfach, wenn wir mal ganz ehrlich sind, seit 2013 wirklich am Straucheln ist. Und das ist wirklich interessant. Wenn wir an die 7. Konsolengeneration zurückdenken, also Xbox 360 und PS3, ich würde behaupten, Microsoft hat diese Generation gewonnen. Unterm Strich hat Sony zwar ein bisschen mehr Konsolen verkauft, aber die Xbox 360 war für die allermeisten Entwickler die Lead-Plattform und auf der 360 wurden deutlich mehr Spiele verkauft. Von daher würde ich sagen, das ist wirklich beeindruckend, weil die PS2, bis heute erfolgreichste Konsole aller Zeiten, dann nächste Generation, Microsoft hat übel abgeräumt. 2013, Enthüllung der Xbox One. Auf diesem Reveal-Event hat Microsoft so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Falschen Fokus gesetzt, weg von Spielen hin zu Entertainment. Da gibt's ja auch so minutenlange Meme-Compilations auf YouTube. TV, 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 TV. Ja, das war einfach der komplett falsche Ansatz. Dazu sind sie einfach von Fettnäpfchen in Fettnäpfchen gedappt. Gebrauchtspielsperre, Kinect-Zwang, alle 24 Stunden muss das Ding mit dem Internet verbunden werden. Das war ja die Vision, die Microsoft damals hat. Bei den meisten sind sie dann ja zurückgerudert. Aber in dieser einen Stunde haben sie im Prinzip den ganzen Vorsprung, den sie in der 360-Generation aufgebaut haben, wieder zunichte gemacht. Und ich würde behaupten, von diesem Schaden hat sich Microsoft bis heute nicht erholt. Die Generation PS4, Xbox One haben sie ganz klar verloren. Und irgendwann kam der Game Pass. Ich bin davon überzeugt, dass der Game Pass irgendwann so oder so gekommen wäre, aber ich glaube, die Tatsache, dass die Xbox One einfach so zu kämpfen hatte im Konkurrenzkampf, diese Tatsache hat dafür gesorgt, dass der Game Pass eben schon so früh kam und dass sie ihn so aggressiv bepreist haben. Damals, ich glaube, nicht mal 10 Euro, alle Exklusivtitel Day One auf der Xbox. Und damals haben sie sich ja auch den PC geöffnet mit ihrem Play Anywhere Programm. Ja. Also ich glaube schon, dass durch die Fehler der Vergangenheit viele der Entscheidungen irgendwie geformt wurden von Microsoft. Und es lief halt in den Jahren darauf irgendwie nicht besser. Sie haben auf Hardware-Seite zwar viele ist richtig gemacht. Xbox One X, fantastische Konsole. Auch die Series X, finde ich, ist wirklich gut. Aber die Konsolenverkäufe hinken extrem hinterher. Und für Microsoft war damals die Lösung, okay, wir öffnen uns einfach komplett. Weil unsere Konsole zu wenige Leute kaufen, dann veröffentlichen wir halt komplett Multiplattform. Und die Verkaufszahlen geben ihnen ja auch irgendwie recht. Ich weiß noch, das war irgendein Monat, ich glaube, letztes Jahr müsste das gewesen sein, Top 10 Verkaufscharts, PlayStation Store. Es waren, glaube ich, 6 Spiele von den Xbox Studios in der Top 10. Naja, Forza Horizon 5, Gears of War, also wirklich die wichtigsten Marken gibt es da mittlerweile auf der PlayStation. Und die Verkaufszahlen stimmen. Ich würde hier einfach ein bisschen weiter ausholen, weil ein anderer ganz wichtiger Faktor, den man unbedingt nennen muss, ist der Aufkauf von Activision Blizzard mit 70 Milliarden US-Dollar. Ja. Die teuerste Übernahme, die es jemals in der Videospielbranche gab. Natürlich muss dann auch der Umsatz stimmen, wenn man so eine Investition tätigt. Und aus meiner Sicht als Xbox-Fan war dieser Schritt der schlechteste oder der schlimmste, den Microsoft hätte tun können. Der Kauf von Activision
Blizzard. Jetzt bin ich gespannt, weil ich bin ja ein Blizzard. Ja. Boy, ne? Also,
hau raus. Also in Bezug auf Xbox. Ich kann dir auch sagen, warum. Die Xbox-Sparte war natürlich schon immer Teil von Microsoft, aber das war halt so beiläufig. Das Hauptgeschäft von Microsoft war Windows Office. Ja, und Gaming war halt so ein Nebenstrang, sage ich jetzt mal. Aber in dem Moment, wo sie 70 Milliarden Dollar ausgegeben haben für Activision Blizzard, haben sie halt das Auge Saurons, so kann man sich das vorstellen, der Microsoft-Führungsetage auf sich gerichtet. Und das hat die Xbox-Sparte natürlich massiv unter Druck gesetzt. Ja, weil, okay, ihr habt jetzt so viel Geld ausgegeben, jetzt wollen wir aber auch die Umsätze sehen. Und ich glaube, dass auch von daher die Entscheidung gekommen ist, dass man sich bei Xbox für eine Multiplattform-Strategie entschieden hat. Und wie gesagt, die Verkaufszahlen sprechen für sich. Aber auf der anderen Seite macht das die Xbox-Hardware einfach auch überflüssig.
Ja.
Ganz ehrlich, es gibt heutzutage wirklich keinen Grund mehr, sich eine Xbox zu kaufen. Und ich bin wirklich Xbox-Hardcore-Fan. Ich sag das. Dann muss da was dran sein. Die Xbox ist eine tolle Konsole. Versteht mich hier nicht falsch. Ja, also wenn ihr nur eine Xbox habt und nichts anderes, ihr könnt sehr viel Spaß damit haben. Ist eine tolle Hardware. Aber wenn ihr einen PC habt oder eine PS5, es gibt wirklich keinen Grund, sich noch zusätzlich eine Xbox zu kaufen. Und das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Von daher, ja, sie müssen irgendwas ändern. Ob das jetzt der richtige Schritt war, hin zu diesem PC-Konsolen-Hybrid, wird sich zeigen. Aber definitiv hätten sie nicht einfach so weitermachen können, weil es war definitiv nicht die richtige Strategie. Sie sind ja die letzten Monate auch diese This is an Xbox-Kampagne gefahren. So im Prinzip alles, was einen Bildschirm hat, ist eine Xbox. Dein Smartphone ist eine Xbox. Dein Chromebook ist eine Xbox. Schieß mich tot, deine Mikrowelle ist eine Xbox.
Überall, wo der Game Pass draufläuft.
Ne? Überall, wo der Game Pass draufläuft. Ich fand diese Kampagne ganz, ganz, ganz arg furchtbar, weil es halt den Wert der Marke geschmälert hat. Und jetzt mit der neuen Chefin ist diese Kampagne auch ganz, ganz schnell verschwunden. Ne? Also vor ein paar Tagen habe ich da einen Artikel gelesen, dass man so still und heimlich alles entfernt hat, was mit dieser Kampagne zu tun hat. Weil ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es war halt einfach nicht gut. Ja, also wenn ich sagen kann, mein Toaster ist eine Xbox, das spricht jetzt halt nicht unbedingt für die Qualität der Plattform.
Ja, die Message, da ging es herum, ne, dass du halt jetzt frei spielen kannst überall, ne, wenn du halt irgendwie auf Game Pass Zugriff hast. Ich würde das Activision Blizzard nochmal kurz aufgreifen. Das war für mich, als ich das gehört habe, dass das passiert, war mein erster Gedanke, oh, alles klar. das war's dann wohl mit PlayStation. Danach bin ich wohl bei Xbox.
Mhm.
Weil, keine Ahnung, wenn die komplette Blizzard-Bibliothek, und ich meine, wir reden ja von Meilensteinen der Gaming-Geschichte, World of Warcraft, Diablo, reicht ja eigentlich schon, das sind, allein diese beiden Spiele haben ja eine Reichweite.
Mhm.
Das ist ja, StarCraft wird wahrscheinlich wiederkommen. Wir haben Overwatch, wir haben Hearthstone, wir haben allen möglichen Kram, plus die ganzen Activision-Sachen. Da habe ich gedacht, boah, wenn das jetzt alles wieder exklusiv für Xbox kommt, gut, dachte ich so, das ist halt alles auf dem PC, weil es halt Blizzard ist, ne? Mhm. Das ist mir egal, aber oh, das ist ein Statement und ich glaube immer noch daran, auch wenn es jeder bisher nicht zugeben will, keine Informationen da rauskommen, World of Warcraft wird auf die Konsolen kommen.
Mhm.
Wir haben die World Soul Saga, die gerade läuft, die ist jetzt das zweite Add-on da, das wird jetzt noch 1-2 Jahre gehen, dann kommt das dritte und dann sind wir so ungefähr bei 29, 30 rum.
Mhm.
Dann haben wir die relativ frischen, die neuen Generationen, dann ist die Steam Machine da, dann ist die PS6 da, da ist die neue Xbox da, die alles PCs sind. Ich glaube irgendwie daran, dass dann auch das passieren wird. Und wenn du mit dem Game Pass gleichzeitig dein WoW-Abo hast und das auf den Konsolen oder /PC überall verfügbar sein könnte. Ich weiß noch nicht, wie es passiert. Ich weiß, wie man das mit dem Controller vollends spielen will, ob es zwei Versionen sind oder nicht. Ich glaube irgendwie, dass das passieren könnte.
Mhm. Ja, würde zumindest den enormen Preis des Game Pass irgendwie ein bisschen erträglicher machen. Der ist ja mittlerweile bei knapp 30 Euro im Monat. Das ist vollkommen unnormal.
Es gibt viele Spiele, die kosten nicht mehr so viel.
Ja. Aber ja, natürlich, damals bei der Übernahme war das von vielen der Gedanke, weil zu dem Zeitpunkt war Microsoft ja auch weitestgehend noch exklusiv. Natürlich alles auf dem PC noch erschienen, aber nicht auf der PlayStation. Und ein paar Jahre zuvor gab es ja die Übernahme von Bethesda. Und da ist man ja auch vorerst eine Exklusivstrategie gefahren. Redfall kam exklusiv für die Xbox. Starfield kam exklusiv für die Xbox. Da gibt es jetzt Gerüchte, dass es vielleicht diesen Monat schon für die PS5 erscheinen könnte. Gucken wir mal. Aber ja, man hatte damals ja durchaus noch so diesen exklusiven Gedanken, aber der war dann komplett weg durch die Activision Blizzard Übernahme. Und das, ja, bestärkt mich halt in diesem Gedanken, dass die Activision Blizzard Übernahme und vor allem halt der enorme Kaufpreis Microsoft dazu gezwungen hat, sich zu öffnen, weil halt die Konsolenverkäufe so schlecht waren.
Also ich fand die Übernahme gut, weil Blizzard unter Bobby Kotick, unter Activision halt, oder viele Titel irgendwie gelitten haben.
Ja.
Und da merkt man jetzt schon, die 1-2 Jahre jetzt, die passiert sind, dass, also es ist natürlich mal persönliche Meinung, aber dass sich da deutlich wieder einiges verbessert hat, angenehmer geworden ist und mit Microsoft da oben vielleicht auch jetzt der Wind ein bisschen anders weht. Also ich finde, was das angeht, natürlich sehr gut, aber das ist natürlich sehr egoistisch. Ne? Ich will, dass meine Spiele, die ich spiele, irgendwie gut laufen und in die richtige Richtung gehen.
Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Also ich finde, für Activision Blizzard war es auch gut, aber für Xbox als Marke, als Konsole war es einfach schlecht, weil Microsoft jetzt einfach den Druck der, weil Xbox jetzt den Druck der Microsoft-Chefetage im Nacken hat und es ist einfach für einen Konsolenhersteller nicht gut, wenn man nicht das machen kann, was man will, sondern einfach einen CEO über sich hat, der Vorgaben gibt. Ich hatte in den letzten 1-2 Jahren auch oft den Eindruck, dass die Mitarbeiter von Xbox unglücklich waren mit den Entscheidungen, die getroffen wurden. Aber sie konnten halt nicht anders. Ja, wenn der CEO, wenn Satya Nadella hier vorgibt, dann ist das halt so.
Jetzt sagtest du eben, Xbox wird so diesen PC-Weg gehen, alles wieder frei und überall. Und jetzt gab es die neue Chefin. Und was ich da gelesen habe, ist, wir gehen wieder dahin zurück, Xbox wird wieder Xbox und Back to the Roots, das, was ihr alle irgendwie wolltet. So, das spricht jetzt wieder voll dagegen, wo es eigentlich hingehen soll. Also irgendwie müssen wir wahrscheinlich diese Folge in einem halben Jahr, in einem Jahr nochmal machen, um zu gucken, wo es hingeht. Also gerade ist eigentlich nur, wenn du auf Nintendo spielst, sagst du, ich bleib hier in meinem Ding, macht ihr mal. Oder vielleicht Sony als Marktführer irgendwie, dass man da auch noch relativ safe ist. Aber
also Fakt ist einfach, es wird sich was ändern bei Xbox. Ganz klar, das müssen sie aber. Sie haben erkannt, so wie sie es die letzten Jahre gemacht haben, das war einfach nicht der richtige Weg. Also muss man eine neue Strategie ausprobieren. Ob die dann zum Erfolg führt, keine Ahnung. Ja, da müssen wir uns dann irgendwann nochmal drüber unterhalten. Und ja, der Wechsel in der Führungsetage, der war auch total spannend, weil der kam irgendwie ein bisschen abrupt. So, okay, ja, Phil Spencer hat immer wieder mal angedeutet, dass er irgendwann in Rente gehen wird. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das finde ich war eigentlich gar nicht so der komische Teil an der Geschichte. Viel merkwürdiger fand ich, dass Sarah Bond, die ja die letzten Jahre als seine rechte Hand agiert hat und eigentlich so als seine Nachfolgerin aufgebaut wurde, dass die halt auf einmal weg war und stattdessen übernimmt jemand die Xbox-Branche, die überhaupt keine Ahnung von Gaming hat, vorher bei Meta war und das letzte Jahr bei Microsoft in der AI-Abteilung. Das wirkt erstmal ein bisschen komisch. Ich versuche, das möglichst neutral zu sehen. Vielleicht tut das der Xbox auch gut, hier mal jemanden zu haben, der einfach einen komplett anderen Blickwinkel darauf hat. Ja, keine Ahnung. Und ich muss sagen, was jetzt in den zwei Wochen, wo sie an der Führungsebene ist, was in den zwei Wochen passiert ist, ist auch durchaus schon gut. Ich habe das Gefühl, dass viel von dem im Moment halt so ist, ja komm, ich muss jetzt hier allen zeigen, dass ich mich doch ein bisschen auskenne und dass man mir vertrauen kann. Also es wirkt schon so ein bisschen konstruiert auf mich, auch ihre ganzen Posts auf Twitter beziehungsweise X. Aber sie hat schon viel Richtiges gesagt. Sie muss jetzt halt einfach den Worten Taten folgen lassen. Aber die ersten Schritte sind ja schon passiert. Das ist eine Xbox-Kampagne im Mülleimer. Sehr gut. Neue Konsole angekündigt. Ja. Was ein bisschen komisch ist, ja, da in ihrem Eröffnungsbrief hat sie geschrieben, die Konsole ist für uns total wichtig und wir wollen zurück zur klassischen Xbox. In dem gleichen Brief hat sie aber auch geschrieben, Xbox ist nicht nur Konsole, sondern auch Mobile, Cloud, PC, alles. Ja, das beißt sich ja so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein Weg, den kann man nicht mehr zurückgehen. Ja, das ist so ein Point of No Return. Und ich meine, irgendwie macht es ja auch Sinn, wenn man sein Ökosystem grundsätzlich ein bisschen öffnet. Man darf es halt einfach nicht zu weit treiben. Und ja, da gucken wir jetzt einfach. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass sie zurückgehen zur Exklusivität. Mal schauen. Ich glaube, auch hier ist es irgendwie schwierig. Also man hat jetzt alle wichtigen Marken auch auf der PlayStation veröffentlicht. Und wenn man jetzt auf einmal sagt, so ja, okay, das war's, weiß nicht. Ja, aber das sollen Leute bei Microsoft entscheiden, die sehr viel schlauer sind als ich.
Ja, es bleibt also abzuwarten, was passiert. Wir schauen mal in die Zukunft und warten ab. Also ich bin zufrieden, wie es aktuell läuft. Vieles Neues kommt an allen Ecken. Mhm. Im Endeffekt muss man aber trotzdem sagen, wir Gamer, wir haben halt wenig bis gar keinen Einfluss, ne? Wenn die großen Firmen da irgendwie einen Gewinnverlust sehen, weil sich irgendwas auf dem Markt ändert, wird halt einfach von jetzt auf gleich eine Exklusivität gestrichen. Ob du dir vorher dafür extra eine PS5 Pro gekauft hast, weil du jetzt auch Xbox-Spiele spielen kannst oder andersrum und ab morgen ist es wieder anders. Da steckst du nicht drin, ne? Mhm. Wir können eigentlich nur, wir Multikonsoleros, PC und Konsole, uns kann das egal sein, aber nicht jeder hat halt irgendwie drei Konsolen stehen und will das auch überhaupt.
Mhm.
Ja, bleibt einfach abzusehen, was passiert. Und wenn man es gar nicht mal in Spielepreise und Co. und was alles irgendwie aktuell passiert, bleibt abzuwarten, was passiert.
Ja, wir sind da doch eher die Minderheit. Wir Hardcore-Spieler, die ja das Hobby halt nicht nur als Hobby, sondern als Leidenschaft sehen und dann eben auch entsprechend viel Zeit und vor allem Geld da reinstecken. Also das ist ja wahrscheinlich ein prozentualer Anteil von weniger als 5%, die sagen können, ich habe alle drei Konsolen und einen PC. Mit solchen Leuten wie uns machen sie halt nicht das Geschäft. Die Hersteller müssen es halt irgendwie schaffen, die breite Masse anzusprechen. Und das ist vor allem halt in so Zeiten wie heute total schwierig, wo einfach die Wirtschaft auch nicht gut dasteht, alles teurer wird, wo Menschen jeden Euro zweimal umdrehen und sich überlegen, brauche ich das jetzt wirklich, will ich mir das kaufen? Auch der Start der neuen Konsolen wird höchstwahrscheinlich dadurch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Also man hört ja auch immer wieder, dass Sony aufgrund der aktuellen Rahmenpreise den Launch der PS6 nach hinten schiebt. Ja, weil sie halt keine Konsole auf den Markt werfen wollen, für die sie irgendwie 900 oder 1000 Euro verlangen müssen.
Ja, also absolut. Ich sehe das ja selber in meinem Beruf, also was Rohstoffpreise aktuell durch die Decke gehen. Überall gibt's Preiserhöhungen und man muss das irgendwie, man muss damit umgehen. Mhm. Und das ist manchmal nicht einfach, wie die Welt und der Weltmarkt gerade so funktioniert. Ich finde es nicht schlimm, wenn das alles noch ein bisschen dauert. Dann lohnt sich die PS5 Pro nochmal umso mehr.
Ja, vor allem jetzt mit dem neuen PSSR, wo dann hoffentlich viele von den Kritikpunkten, die ich hatte, ausgemerzt werden.
Ja, ich denke doch.
Ja, man munkelt ja, dass die Xbox eventuell schon nächstes Jahr erscheinen könnte. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass die PS6 schon nächstes Jahr kommt. Da rechne ich frühestens 2028 mit. Aber egal, wie man es dreht und wendet, wenn man sich so ein bisschen anhört, was Microsoft kommuniziert hat, die nächste Xbox wird definitiv ein sehr teures Gerät. Sie wird auch deutlich stärker als die PS6, da können wir uns ziemlich sicher sein, weil es halt ein Gaming-PC ist und keine Konsole, was halt einfach auch nochmal mehr dafür spricht, dass das keine Geräte sind, die in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Ja, die nächste Xbox wird eher mit Gaming-PCs konkurrieren. Und ich glaube, gerade auch deswegen denkt man sich bei Microsoft wahrscheinlich die Konsole wird ohnehin teurer. Dann können wir sie auch ein Jahr vor Sony rausbringen, um hier vielleicht einen zeitlichen Vorsprung zu haben. Hat ja schon mal geholfen. Die 360 erschien ja ein Jahr vor der PS3. Ja. Und das war damals aus strategischer Sicht definitiv die richtige Entscheidung. Aber auch das zum Beispiel, das ist ein Punkt, den Microsoft irgendwie kommunizieren muss. Oder sie müssen es halt irgendwie attraktiv verpacken. Weil jetzt gehen wir einfach mal von 1.500 Euro aus. 1.500 Euro wäre natürlich ein Top-Preis für einen Gaming-PC. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wenn du versuchst, diese Konsole an einen normalen Konsumenten zu verkaufen, der wird sagen, für meine Series X damals habe ich 500 gezahlt, warum soll ich jetzt das Dreifache zahlen? Na, das ist halt schwierig, so einen Preis
Switch 2, gleiche Diskussion. Es gibt immer Diskussionen, wenn es teurer wird. Mhm. Ich will noch zum Abschluss eine These in den Raum stellen, eine Frage. Was glaubst du, wie viele Playstations oder vor allem PS5 Pros werden zusammen mit dem Release von GTA 6 verkauft?
Also du willst jetzt eine Zahl wissen?
Nee, oder einfach allgemein. Ich glaube, dass, ich habe ja schon im Freundeskreis gehört, ich habe keine PS5, aber für GTA 6 hole ich mir eine. Mhm. Und wir wissen, was GTA 6 auslösen wird, wenn es rauskommt, glaube ich. Und es wird nur auf Konsolen rauskommen. Mhm. Und es ist GTA 6. Wie viele Leute sagen, es gibt für mich gar keine andere Option als GTA 6 auf der besten und stärksten Hardware überhaupt zu spielen. Da gibt's keine Kompromisse, wenn GTA 6 rauskommt. Und dann kannst du dir nur eine PS5 Pro kaufen.
Also gut, mit Sicherheit die PS5 Pro-Verkäufe werden ein bisschen hochgehen, ne, weil die Enthusiasten dann halt sagen, okay, ich will das Spiel auf der bestmöglichen Hardware. Aber ich glaube nicht so sehr, wie wir vielleicht glauben. Ich denke eher, dass das Standardmodell
oder allgemein, allgemein
gehen wird. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber mit Sicherheit wird das hochgehen. Bizarr an der ganzen Situation ist ja, die aktuelle Konsolengeneration ist ja die erste Konsolengeneration, wo die Hardware im Laufe der Zeit teurer wird und nicht billiger. Normalerweise, ich meine, wir sind jetzt, was haben wir, 2026, die Konsolen sind jetzt bald 6 Jahre draußen. Also 5 Jahre. Ende des Jahres sind es dann 6. Normalerweise sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo der Preis um 200-300 Euro gefallen wäre in vorherigen Generationen. Stattdessen kostet die PS5 100 Euro mehr wie damals 2020. Und das ist halt krass. Und ich glaube, auch deswegen sind viele noch am Zögern, weil tatsächlich ist es so, dass ein Hauptteil der Verkäufe eher in der zweiten Hälfte eines Konsolenzyklus passiert, weil da eben die Preise nach unten gehen, die Spiele auf dem Markt sind. Das ist ein sehr essentieller Teil so in der Lebensspanne einer Spielkonsole. Aber das fällt dieses Mal halt komplett weg. Und ich glaube, aus dem Grund haben viele sich noch keine Next-Gen-Konsole oder Current-Gen-Konsole gekauft, die es eigentlich getan hätten, wenn es so gelaufen wäre wie früher. Aber ich glaube, zu GTA 5, ja, ich glaube, da werden die PS5-Verkäufe auch nochmal durch die Decke gehen. Vielleicht, das fände ich crazy, wenn die Konsolen sogar ausverkauft wären.
Das habe ich auch nur überlegt. Ich meine, es kommt ja auch auf der Xbox raus, oder?
Ja.
Aber ich glaube, Rockstar hat ja auch schon mit Sony irgendwie eine Art Exklusivdeal, was Werbung und Co. angeht. Jeder Trailer ist Captured on PS5, Captured on PS5 Pro. Man hat nicht ein einziges Mal den Namen Xbox oder Microsoft in Verbindung mit GTA 6 gehört, glaube ich. Außer, dass es auch da rauskommt. Glaube ich, dass da nochmal der Unterschied nochmal krass wird.
Ja, also wenn ich jetzt hier eine Schätzung abgeben müsste, ich vermute, das Spiel wird auf der Xbox vielleicht 15 bis maximal 20% der Verkäufe ausmachen.
Würde ich auch sagen. Aber schauen wir mal. Ich freue mich auf den Release. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin nicht hyped, aber ich werde es Day One kaufen.
Ja, so. Und wahrscheinlich auch
spielen. Ich freue mich jetzt schon auf die DF-Videos. Wie gut denn wirklich auf der PS5 und PS5 Pro da irgendwas läuft.
Ja, ich freue mich dann schon auf die PS6-Version, die 100% kommen wird.
Ja, klar. Ich meine, GTA 6 wird dann ja wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre irgendwie existieren. Ich muss vorher noch noch GTA 5 spielen.
Okay. Aber das kannst du in der PS5-Version echt gut.
Hab ich auch schon
gekauft. Das ist halt auch verrückt, ne? Das Spiel kam 2013 für Xbox 360 und PlayStation 3.
Und PC.
Und das kannst du heute. Ja, PC kam erst ein Jahr später.
Ich hab's ja noch auf PC hier. Ich hab's immer noch nicht gekauft.
Ah, die PS5-Version, die ist super. Läuft in 60 FPS, hat Raytracing, sieht gut aus.
Ja, habe ich auch schon gekauft, glaube ich, für 15 Euro im Sale. Für irgendwann jetzt dieses Jahr.
Und es hat eine richtig, richtig tolle DualSense-Implementierung. Ja, finde ich toll, dass du es vorhin angesprochen hast, weil ich finde, der DualSense-Controller, der wird viel zu wenig wertgeschätzt. Zumindest habe ich so den Eindruck. Ich liebe den auch, aber ich finde es total schade, dass viele Spiele den entweder gar nicht oder nur sehr marginal nutzen. Das sind dann überwiegend halt die Sony First-Party-Titel. Aber hin und wieder gibt's auch mal Spiele von Drittherstellern, die das echt gut machen, und GTA 5 ist eins davon.
Ich glaube, das ist auch aufwendig, ne? Ich meine, in Horizon hat's auch super Spaß gemacht. Du kannst es einstellen, du kannst es ausstellen, dass irgendwas aus dem Controller redet. Zum Beispiel Final Fantasy VII, wenn Chatley dich anpingt, der wie so ein Cyborg irgendwie so klingt und dann aus diesem scheiß Lautsprecher aus dem Controller, der kann natürlich nicht gut sein, weil er so klein ist.
Ja.
Aber für so ein quäkiges Anruf passt das voll. Oder dass die Sehne beim Bogen bei Horizon so leicht in dem Controller weil es halt, ne, bei dir ja auch am Ohr passiert, nah an die. Aber da gibt's schon echt coole Sachen, was da passiert. Oder auch bei Yotei, glaube ich, auch der Wind und Co., der damit ein bisschen ist schon, da ist Arbeit reingeflossen.
Ja, ich hoffe, dass Microsoft da mitzieht, weil da haben sie meiner Meinung nach geschlafen bei der aktuellen Generation.
Der Controller ist wie der von Nintendo auch, der vibriert halt in 2, 3 verschiedenen Stufen und das war's.
Genau. Ich finde zwar, der Xbox-Controller ist vom reinen Handling, vom Formfaktor immer noch der für mich persönlich beste Controller, ja.
Liegt auch super in der Hand, kann man nicht wegdiskutieren. Ja.
Ich finde ihn persönlich tatsächlich besser vom Handling als den DualSense, aber mir fehlt halt einfach das Hightech, ja, die Impulse-Triggers oder wie sie heißen, oder haptisches Feedback, Adaptive Triggers, so heißen sie genau. Das ist schon geil.
Ja, Du merkst richtig, wenn du so eine schwere Tür aufmachst und den R2 runterdrückst und mit dem Widerstand dazwischen, der sich dann auch während du drückst, ja auch noch je nach Weite verändert. Und
ja, ganz genau.
Das ist schon einfach gut. Und von der Xbox und Schulter diese blöden lauten Tasten und mit Batterien da drin. Also müssen wir gar nicht aufmachen, das Fass kann man diskutieren, ob das zeitgemäß ist. Gut, dann machen wir Schluss, würde ich sagen. Könnt ihr gerne mal hier kommentieren, was ihr dazu sagt. Ob das ein Thema für euch ist. Und Vegan hat es leider nicht geschafft in die Folge, aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo er selber sagte, da kann er gar nicht so viel beitragen. Das ist nicht sein. Jetzt hätte natürlich nochmal die Nintendo-Sicht ein bisschen da machen können, aber die sind für sich und können da ganz entspannt sich nach hinten lehnen und ihre First-Party-Titel zocken. Die werden weiterhin kommen. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion, ne?
So ist es. Und ich denke, die werden auch vorerst exklusiv bleiben.
Ja, ihre eigene Welt und da fühlen sie sich, glaube ich, wohl. Gut, in diesem Sinne, schön, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte.
Ja, klar. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann.
Bis dann. Ciao.